Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Zu unserer heutigen Sendung darf ich Sie herzlich begrüßen. Mein Name ist Alexander Schmidt. Herzlich willkommen. Am Anfang dieser Sendung hören Sie einen Vortrag zu dem Thema Zeitgeschichte. Wir haben einen Vortrag in der Stadtbibliothek Erlangen aufgezeichnet, exklusiv für das Freie Radio. Der wissenschaftliche Mitarbeiter Julius Scharnetzky arbeitet an der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg und in Erlangen referierte er zum Thema die Heil- und Pflegeanstalt Erlangen und die nationalsozialistischen Krankenmorde. Der Referent spricht über ein finsteres Kapitel in der deutschen Geschichte. In der heutigen Sendung hören Sie Teil 2 des Vortrags von Julius Scharnetzky. Und direkt nach diesem Vortrag geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Martin Saal. Martin Saal ist Skipper auf einem Traditionsschiff. Er ist auf der Ostsee mit der frohen Botschaft von Jesus Christus unterwegs und versucht eben auf diese Weise Menschen für Christus zu gewinnen. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und viel Hörfreude mit unserer Produktion.
Zeitgeschichte.
Der 30. Januar 1933, die Machtübergabe an die Nationalsozialisten, bildet dann den Punkt der zweiten Phase der Radikalisierung in Deutschland. Für die Nationalsozialisten stellt sich die Gesellschaft als eine homogene Einheit dar, als ein Körper, sie sprechen dabei vom Volkskörper, und in ihrer Denkweise handelt es sich bei diesem Volkskörper tatsächlich um ein lebendiges Wesen, einen Organismus höherer Ordnung, der erkranken kann, so wie jeder andere Organismus auch, der entarten kann, vergreisen, aber letztlich auch sterben kann. Und ich hatte schon gesagt, das ist die Zeit der Nationalstaaten, dann es geht um auch den Kampf miteinander und der Stärkere obsiegt darin. Deshalb ist das Ziel der Nationalsozialisten, den Volkskörper vor dieser Entartung, vor diesem Sterben auch zu bewahren, weil man ihn letztlich auch jeden anderen Organismus heilen, reinigen, gesunden und aufatmen könnte. Das Ergebnis dieser Denkweise ist, dass all die Menschen, die nicht als biologisch wertvoll gelten, aus der Volksgemeinschaft ausgegrenzt werden. Und es ist eine sehr breite Gruppe, die das auch trifft. Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen gehören dazu. Gesundheitspolitik ist also eine der zentralen politischen Elemente des Nationalsozialismus. Die Gesundheitspolitik im Dritten Reich wirkt sich auch in der Psychiatrie vor allen Dingen durch einen unübersehbaren Widerspruch bei der Verteilung von Gesundheits- und mit Kriegsbeginn auch von Lebenschancen wieder. Also die Verteilung medizinischer Ressourcen richtet sich nicht mehr nach medizinischer Bedürftigkeit, sondern nach dem Nutzen des Einzelnen für die Volksgemeinschaft. Und das kann eben oder wird für eine große Gruppe von Menschen ab 39 wirklich auch tödlich. Ärzte und Psychiater spielen in diesem Prozess eine sehr zentrale Rolle, vor allen Dingen auch Psychiater, die im Nationalsozialismus die Möglichkeit haben, eigentlich aus dem Schatten der medizinischen Wissenschaften hinaus herauszutreten und die Rolle von Sozialingenieuren einnehmen. Also die haben die Aufgabe, eine neue Gesellschaft zu formen. Es ist tatsächlich auch eine Aufgabe, der sich viele Psychiater sehr dankbar stellen. Politische Gegner erfahren in dem ersten Jahr, also 1933, vor allen Dingen ein hohes Maß an physischer Gewalt durch SS, SA, Polizei. Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen versucht man auf einem scheinbar legalen Wege auszugrenzen, durch Beamte, Psychiater, Juristen und Gesetze. Aufbauend eben auf dieser Gesetzgebung versucht man auch innerhalb der deutschen Bevölkerung eine gewisse Akzeptanz zu generieren für das, was man tut. Das erste Gesetz, was in diesem Rahmen erlassen wird, ist das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Es wird erlassen am 14. Juli 1933 und es ist eines der ersten Gesetze, das die Nationalsozialisten überhaupt erlassen. Also es zeigt auch, welche Brisanz dieses Thema für die neuen Machthaber hatte. Und das kann deshalb so schnell verabschiedet werden, weil es Ende 1932, Anfang 1933 in Preußen bereits einen Gesetzesentwurf gab, der Sterilisation in Regeln sollte. Und diesen Gesetzesentwurf kann man aus der Schublade nehmen und ändert ihn eigentlich nur in einem Punkt ab. Nämlich der Gesetzesentwurf hat die freiwillige Zustimmung der Person gefordert, die zu sterilisieren ist. Das ist im Nationalsozialismus nicht der Fall. Im Nationalsozialismus entscheiden Richter und Ärzte in doch auch Prozessen an den Erbgesundheitsgerichten, an den Erbgesundheitsobergerichten, aber das entbehrt eigentlich jeglicher Rechtsstaatlichkeit darüber, ob jemand zu sterilisieren ist oder nicht. Und wenn die Person, die das betrifft, dem nicht zustimmt, dann spielt das in dem Fall keine Rolle, sondern dann kann Zwang eingesetzt werden bis hin zu polizeilicher Gewalt, um die entsprechende Person wirklich dann auch in den OP zu bekommen. Zwischen 1934 und 1945 werden etwa 400.000 Menschen, die in den Augen der Nationalsozialisten als Erbrecht gelten, durch operative Eingriffe ihrer Zeugungsunfähigkeit beraubt. Und diese Operationen brennen ihnen eigentlich auch das Stigmata der Erbkrankheit direkt ein, weil das oftmals ja ganz wenig mit dem auch zu tun hatte, wie sich diese Leute selbst definiert haben, sondern es definiert der Staat. Und sie haben das Gesetz hinter mir. Und das ist sozusagen ein Auszug aus dem Gesetz. Und im ersten Paragraphen heißt es so sinngemäß, wer erbkrank ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht werden, wenn nach hoher Wahrscheinlichkeit sozusagen bemessen ist, dass er erbkrank sei. Oder dass der Nachwuchs, der gezeugt wird, erbkrank sei. Was daran deutlich wird, ist, dass man eigentlich damals nicht zwangsläufig wusste, wie Vererbung tatsächlich vonstatten geht. Also das ist tatsächlich auch etwas, was noch in den Kinderschuhen steckt, und man braucht aber keine hundertprozentige Sicherheit, sondern eine hohe Wahrscheinlichkeit reichte den Gesetzgebern schon aus. Betroffen von diesem Gesetz sind Menschen, die an angeborenem Schwachsinn litten, an Schizophrenie, zirkulärem manisch-depressivem Irrsein, erblicher Fallsucht, also Epilepsie, Chorea-Huntington, erblicher Blindheit, erblicher Taubheit, schweren erblichen körperlichen Missbildungen, und ferner kann unfruchtbar gemacht werden, wer an schwerem Alkoholismus leidet. Dieses Gesetz räumt dem Staat den Primat über Sexualität, Familie, Geburt ein und erlaubt dem Staat auch Zugriff auf Menschen, die aufgrund ihres Lebenswandels nicht den gesellschaftlichen Normen entsprechen. Das ist vor allen Dingen im Bereich des sogenannten Schwachsinns so. Also man spricht ganz oft von moralischem Schwachsinn, also Verhalten, das sich vom Rest der Gesellschaft irgendwie abgrenzt. Aber Sie sehen das auch in diesem Punkt des Alkoholismus, dass man da eben auch wirklich weite Bevölkerungskreise zugreifen kann, wenn der Staat es für notwendig erachtet. 1935 gibt es eine Gesetzeserweiterung, die Abtreibungen erlaubt bei Schwangerschaften, wo mindestens ein Elternteil als erbkrank gilt. Das sind die Schwangerschaften, die man durch Sterilisation nicht hatte verhindern können, wenn Sie so wollen. Das ist die direkte Fortführung. Und man kann sagen, dass diese Abtreibungserlaubnis dann so ein bisschen das Bindeglied ist zwischen den Sterilisationen und den Krankenmorden dann ab 1939, 1940. Begleitet wird die Ausgrenzung durch eine vielschichtige behindertenfeindliche Propaganda, die vor allen Dingen zwei Elemente, würde ich sagen, bedient. Zum einen mit zwei Elementen sollen die Volksgenossinnen angesprochen werden. Zum einen sind es, dass man immer Wohlfahrtskosten in einem sehr übertriebenen Maße darstellt. Sie haben hier 60.000 Reichsmark kostet dieser Erbkranke die Volksgemeinschaft auf Lebenszeit. Volksgenosse, das ist auch dein Geld. Also es wird immer eine Summe aufgemacht und dann wird gefragt, was könnte man von diesem Geld nicht tun für die, die als erbgesund gelten. Sie haben es auch dargestellt bildlich. Ein Pfleger, ein Betreuter, suggeriert einen Betreuungsschlüssel von 1:1. Der Betreuungsschlüssel lag damals zwischen 8 bis 12 Patientinnen pro Pfleger. Also es gibt nicht die Realität auch in den Einrichtungen wieder. Und das Zweite ist, man versucht Mitleid zu erwecken bei den Betrachtern. Also wir haben dieselbe Argumentation eigentlich wie bei Winning und Horre sagen. Es geht um Erlösung dann darin. Und es gibt noch andere Plakate, wo man Kinder zeigt, wo es dann auch um die Sterilisation geht. Und da steht dann drunter, wer würde hieran schuldig sein.
Die Nationalsozialisten sprechen von der deutschen Bevölkerung als von einem Körper, dem Volkskörper. Dieser müsse gesund sein, um den Kampf der Nationalstaaten für sich zu gewinnen. Das heißt, diejenigen, die für die Nazis biologisch wertlos sind, werden einfach aus der Volksgemeinschaft ausgeschlossen und ausgegrenzt. Menschen mit Behinderungen etwa oder solche, die eine psychische Erkrankung haben. Die Gesundheitspolitik, so nennen es die Nationalsozialisten, führt zu einem unübersehbaren Widerspruch bei der Verteilung von Gesundheits- und mit Kriegsbeginn auch von Lebenschancen. Medizinische Ressourcen werden folglich nicht nach der medizinischen Bedürftigkeit, sondern nach dem Nutzen des Einzelnen für die Volksgemeinschaft verteilt. Ärzte und Psychiater sollten dabei eine besondere Rolle spielen. Das sogenannte Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses ist eines der ersten Gesetze, das die Nationalsozialisten überhaupt erlassen. Bereits im Sommer 1933 wurde es erlassen. Entwürfe hierfür gab es allerdings schon vorher, in der Zeit vor der Machtübergabe an Hitler. Zwischen 1934 und 1945 wurden etwa 400.000 Menschen durch operative Eingriffe ihrer Zeugungsfähigkeit beraubt. Ärzte und Richter entschieden das, und zwar an den sogenannten Erbgesundheitsgerichten und Erbgesundheitsobergerichten. 1935 wurde das Gesetz erweitert und es wurden Abtreibungen erlaubt bei Schwangerschaften, in denen ein Elternteil als erbkrank gilt. Diese Abtreibungserlaubnis ist somit das Bindeglied zwischen den Sterilisationen und den Krankenmorden 1939 und 1940.
Die dritte Phase der Radikalisierung wird im Sommer 1939 eingeleitet, mit dem bevorstehenden Krieg. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich sämtliche gesundheitspolitischen Maßnahmen auf die Zukunft fokussiert. Mit Kriegsbeginn wollte das nationalsozialistische Regime auch die Gegenwart von allen Menschen, die als erbkrank galten, säubern. Wann genau der Plan entsteht, Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen zu ermorden, lässt sich nicht mehr ganz rekonstruieren. Es ist irgendwann in der ersten Jahreshälfte im Sommer 1939. Zunächst beauftragt Hitler seinen Begleitarzt Karl Brandt und den Leiter der Kanzlei des Führers, das ist Hitlers Privatbüro, mit der Planung der sogenannten Kindereuthanasie. Kinder zwischen 0 bis 3 Jahren werden mit überdosierten Medikamenten oder durch Hunger umgebracht, in sogenannten Kinderfachabteilungen. Ab Sommer 1939, ein bisschen später, beauftragt Hitler die beiden Männer auch mit der Planung des Mordes an erwachsenen Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen. Und da der Krankenmord eine geheime Reichssache sein sollte, ist die Wahl der Kanzlei des Führers eigentlich sehr naheliegend, weil es ist Hitlers Privatbüro, es ist keine staatliche Institution. Der Krankenmord kann daher führernah und außerhalb der staatlichen Institutionen erfolgen und somit so geheim wie möglich. Innerhalb der Kanzlei des Führers wird eine TAM-Organisation geschaffen, um die Kanzlei des Führers mit ihrem Ruf nicht zu gefährden. Und diese Organisation wird von der Historiografie nach 1945 den Namen Organisation T4 erhalten. T4 war der Sitz der Zentrale in der Tiergartenstraße 4 in Berlin war. Der Krankenmord, die erste Phase des Krankenmordes an Menschen, an erwachsenen Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen, trägt die Bezeichnung Aktion T4 demzufolge. Ich habe Ihnen so ein kurzes eine Skizze mitgebracht über den Aufbau der Aktion T4 und die Zuständigkeiten. Die T4 setzt sich aus 4 Unterabteilungen zusammen. Die Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten, das ist der Kopf, der medizinische Kopf, der organisatorische Kopf der Organisation, die gemeinnützige Krankentransport GmbH, von der haben Sie schon gehört, weil die nämlich die Opfer in die Tötungsanstalten verschleppt. Die gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege ist die juristische Person, also die ist für Anmietung von der Tötungsanstalten zuständig, für die Ausstellung von Arbeitsverträgen aber auch beispielsweise. Und die Zentralverrechnungsstelle Heil- und Pflegeanstalten rechnet die Pflegekosten bis zum Sterbetag bei den entsprechenden Kostenträgern ab. Dazu werde ich dann aber später nochmal genauer etwas sagen. Die Organisatoren des Krankenmordes, und das sind nicht nur Brandt und Buhler, haben ein zentrales Problem, nämlich die Frage nach der Straffreiheit dessen, was sie, die Pflegekräfte, die Ärzte und alle, die am Krankenmord beteiligt sind, tun. Weil das ist der Vorteil aus ihrer Perspektive eines staatlich organisierten Massenmordes, dass der entkriminalisiert werden könnte. Aber Hitler lehnt ein Gesetz ab. Ein Gesetz würde bedeuten, dass man es veröffentlichen muss, auch zur damaligen Zeit. Der Krankenmord würde also bekannt werden. Das ist nicht das, was man will, oder es ist nicht das, was Hitler will. Und man schließt einen Kompromiss, wenn Sie so wollen, Und der Kompromiss ist dieses Schreiben. Die sogenannte Euthanasieermächtigung, die ist auf Hitlers privatem Briefpapier verfasst, von ihm unterschrieben. Und Sie können hier lesen, Reichsleiter Buhler und Dr. Med. Brandt sind unter Verantwortung beauftragt, die Befugnisse namentlich zu bestimmen der Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischster Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Diese Zeilen regeln den nationalsozialistischen Krankenmord, bilden bis 1945 die juristische Grundlage, aber es hat eigentlich keine juristische Grundlage. Auch der Krankenmord ist im Nationalsozialismus eigentlich eine Straftat. Darüber schaut man aber hinweg. Und zwei Sachen, die interessant sind, die diesen Text rahmen. Zum einen das Datum, Sie können lesen, Berlin, 1. September 1939. Sie alle wissen, der 1. September 1939 ist der Beginn des Angriffskriegs auf Polen, der dann zum Zweiten Weltkrieg werden wird. Der 1. September ist Kriegsbeginn in doppelter Hinsicht. Nicht nur der Beginn eines Krieges nach außen, sondern auch der Beginn eines Krieges nach innen gegen die Feinde im Land. Und sagen, das sind in den Augen der Nationalsozialisten eben Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen unter anderem. Wir wissen, dass diese Euthanasieermächtigung eigentlich erst im Oktober 1939 ausgestellt worden ist. Sie wird auf den 1. September zurückdatiert, weil bereits in Heil- und Pflegeanstalten, in Gebieten, die von Polen annektiert werden und ins Reichsgebiet einkorporiert werden, wie im Wattegau beispielsweise, Patientinnen von Heil- und Pflegeanstalten ermordet werden, vor allen Dingen durch Erschießungen. Und um dieses Vorgehen zu legitimieren, wird diese Euthanasieermächtigung also zurückdatiert um etwa einen Monat. Zweiter, was ich Sie hinweisen möchte, ist dieser handschriftliche Zusatz unten auf der Ermächtigung. Sie können lesen, von Buhler mir übergeben am 27.48 Dr. Gürtner. Gürtner ist der Justizminister der damaligen Zeit. Gürtner wird also ein Jahr, nachdem die Planung des Krankenmordes begonnen hatte und acht Monate insgesamt, nachdem die ersten Tötungen auch stattgefunden haben mit Gas, eigentlich darüber informiert, was wirklich vonstatten geht. Also Sie sehen, dieser Krankenmord wird am Reichsjustizministerium vorbeigeführt. Gürtner fragt auch nur deshalb nach, weil es eine Reihe von Anzeigen gegeben hatte von Juristen, von Vormündern und er muss wissen, wie er damit umgeht. Und Buhler informiert ihn, Gürtner findet es okay, was stattfindet und sagt, er wird dafür sorgen, dass diese Anzeigen alle eingestellt werden, aber er drängt auf ein Euthanasiegesetz. Das stößt natürlich wieder, das hatten wir schon auf den Widerspruch Hitlers, aber es wird, hat zur Folge, dass es tatsächlich Beratungen um ein solches Gesetz gibt und mit der Idee, dass nach dem Krieg, und man geht ja immer davon aus, man gewinnt den Krieg, wir sind jetzt schlauer, dass es nicht tun, aber dass man es dann veröffentlichen wird. Zeitgleich zu diesen administrativen Überlegungen beginnt die systematische Erfassung der Opfer. Und ich hatte ja gesagt, eigentlich versucht man diesen Krankenmord so geheim wie möglich zu halten, auch an den staatlichen Behörden vorbei, aber an der Stelle der Erfassung, der Selektion kann man das nicht ganz gewährleisten, weil da braucht man die Abteilung für Volksgesundheit im Reichsministerium des Inneren, weil nur die können die Selektion überhaupt und die Mitarbeiter Heil- und Pflegeanstalten durchsetzen. Und man verschickt ab Oktober in mehreren Wellen sogenannte Meldebogen in die Heil- und Pflegeanstalten zur Erfassung bestimmter Patientinnen. Und erfasst werden sollten Patientinnen, die länger als 5 Jahre in einer Pflegeeinrichtung untergebracht waren, an einer Krankheit litten, die bereits im Gesetz zur Verhütung erkrankten Nachwuchses aufgeführt waren. Und die Selektionskriterien werden erweitert um Asozialität, also bitte in Anführungszeichen sehen, Kriminalität, Arbeitsleistung und Rassezugehörigkeit. Also die Einrichtung bekommt diese Blankomeldebogen und dieses Merkblatt dazu. Über das Reichsministerium, oder überhaupt erstmal über die Länderministerien und die zuständigen Träger, kommen die Meldebogen, die ausgeführten Meldebogen an das Reichsministerium des Inneren zurück. Das geht dann an die T4, an die Reichsarbeitsgemeinschaft. Und dann werden die Meldebogen auf insgesamt 42 Gutachter verteilt. Und die entscheiden anhand dieses Meldebogens 1, über Leben und Tod. Und das nur anhand der Angaben, die in diesem Bogen stehen. Es gibt keine Nachuntersuchungen, es werden keine medizinischen Akten herangezogen. Die Gutachter kennen die Patienten nicht. Bei den Gutachtern handelt es sich auch ganz oft um um Ärzte natürlich, um Psychiater, um Leiter von Heil- und Pflegeanstalten. Man achtet auch darauf, dass sie nicht ihre eigenen Patientinnen begutachten, weil man das nicht als objektiv genug betrachten würde. Und dieser kleine schwarze Kasten auf der linken unteren Seite, der war von den Heil- und Pflegeanstalten freigelassen worden und da tragen die Gutachter ihr Ergebnis ein. Das ist der einzige Meldebogen, der bisher gefunden werden konnte, aus dem die Gutachterentscheidung hervorgeht. Es gibt ein paar mehr ausgeführte Meldebogen, aber wie gesagt, das ist der einzige mit den Entscheidungen. Und Sie haben unten in diesem schwarzen Kasten 4 rote Plus, in der oberen Reihe 3 Gutachterentscheidungen, in der unteren Reihe die Entscheidung des Obergutachters, also jeder Bogen wird nochmal einem Obergutachter vorgelegt und der entscheidet dann endgültig. In diesem Fall, der Frau haben 3 Dinge dazu beigetragen, dass ein rotes Plus für Tötung eingetragen wird. Sie haben oben bei Rasse so im ersten Drittel so ein bisschen eingekringelt steht Jüdin. Sie haben etwa in der Mitte bei Diagnose Schizophrenie. Und Sie haben im unteren Drittel bei der Art der Arbeitsleistung unbrauchbar stehen. Also diese 3 Begriffe, diese 3 Wörter waren für diese Frau das Todesurteil.
Die dritte Phase der Radikalisierung wird mit Kriegsbeginn im Sommer 1939 eingeleitet. Die Nazis wollten ihren Volkskörper von allen Menschen, die als erbkrank galten, säubern. Zunächst wurden Kinder zwischen 0 und 3 Jahren in der sogenannten Kindereuthanasie auf Befehl des Führers mit überdosierten Medikamenten oder durch Hunger in Kinderfachabteilungen umgebracht. Wenig später Erwachsene. Die Organisatoren des Krankenmordes haben jedoch ein massives Problem, die Frage nach der Straffreiheit ihrer Taten in NS-Deutschland. Der Massenmord konnte nicht einfach durch ein Gesetz entkriminalisiert werden. Das Bekanntwerden eines solchen Gesetzes würde wohl zu Protesten in der Gesellschaft führen. Hitler verfasst am 1. September 1939 die sogenannte Euthanasie-Ermächtigung. Dieser Tag markiert auch den Beginn des Angriffskrieges auf Polen. Die Mordmaschine nimmt Fahrt auf. Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen sowie beispielsweise Menschen, die einer anderen Rasse angehören, werden systematisch erfasst. Gutachter entscheiden über Leben und Tod. Doch so viel zur Zeitgeschichte für heute. Einen weiteren Teil des Vortrags von Julius Janetzki hören Sie in der nächsten Sendung. Jetzt folgt Teil 2 des Interviews mit Skipper Martin Saal. Martin Saal ist mit dem Missionskutter Elida in den Sommermonaten entlang der Ostseeküste unterwegs. Dabei arbeiten er und seine Crew eng mit Kirchen und Freikirchen zusammen. Wie seine Einsätze ablaufen und welche Eindrücke man auf einem Segelschiff sammeln kann, das erfahrt ihr im aktuellen Interview mit Martin Saal. Wenn man auf dem Wasser unterwegs ist und segelt, dann ist eine Sache ziemlich gefürchtet, und zwar die Patenthalse. Was ist das und ja, wie läuft sowas ab? Und vielleicht kannst du da auch eine Parallele ziehen zu unserem Leben, eine Anwendung für uns Christen. Die Patenthalse, ist das ein Manöver? Wird das Manöver genannt? Nee, ne?
Eine Patenthalse ist kein Manöver, sondern ein ungewolltes Manöver. Eine Halse, eine kontrollierte Halse, das ist ein Manöver.
Okay.
Aber wir müssen jetzt erstmal drüber reden, wenn die Windrichtung nicht stimmt und ich kreuzen muss, dann habe ich 2 Möglichkeiten, durch den Wind zu gehen. Mit meiner Spitze, mit meinem Bug, dann ist es eine Wende. Oder wenn der Wind von hinten kommt und ich durch den Wind gehe, dann ist es eine Halse. Wenn ich einen Kurs fahre, wo der Wind von hinten kommt, dann mache ich mein Segel ganz weit auf. Dann hängt das Segel an der Backbord- oder Steuerbordseite ganz weit draußen, soweit es geht, maximal Ausschlag vom Segel. Wenn jetzt der Wind, wenn ich meinen Kurs nicht halte und der Wind kommt von der anderen Seite vom Segel, von der Vorderkante, dann schlägt das Segel mit einem Mal mit voller Kraft von dem Maximalzustand eine Seite bis zum Maximalzustand andere Seite aus. Und wenn da jemand im Weg ist, dann nimmt der Wind keine Rücksicht drauf, sondern das geht so schnell, im Bruchteil von Sekunden, wenn da einer im Weg steht, der kommt zu Schaden. Dem haut der Baum an den Kopf, der wird besinnungslos. Gott sei Dank ist das bei uns noch nicht passiert, aber eine Halse wohl. Die Leinen reißen an dem Punkt, wo sie befestigt sind, eine ungeheure Kraft, die irgendwelche Schrauben ausreißt, Halterungen aus dem Schiff reißt, passierte Segel können zerreißen, eine Menge Unheil kann passieren. Eine Patenthalse passiert dann, wenn wir einen Kurs haben, wo wir ganz exakt aufs Ziel zusteuern müssen. Der Kapitän gibt dann einen Kompasskurs vor und der Rudergänger, der muss dann den Kompasskurs von der Vorgabe des Kapitäns gleichermaßen beurteilen wie den Wind. Auch der Wind kann drehen, dass er mal 10 Grad aus sich versetzt. Und da muss er die Windrichtung gut im Auge behalten. Und wenn er das nicht tut, der Rudergänger, dann geschieht eine Patenthalse, eine ungewollte Halse und keiner kann sich darauf vorbereiten. Und dann kann eine große Unsicherheit passieren, eine große Gefahren lauern, die kein Segler will. Und wenn ich das auf mein Leben übertragen will, dann könnte ich denken, dass Jesus uns manchmal ganz exakt sagt, was er will von uns. Letztes Mal in meiner stillen Zeit hat er gesagt, Martin, gehe zu einer bestimmten Straße und bete für die Häuser da. Mach nichts anderes. Besuch nicht einen Bekannten, den du da hast. Und lass dein Handy zu Hause und nimm ein Testament in deine Innentasche und fahre mit dem Fahrrad dahin. Aber Herr, das regnet. Und das habe ich aber gemacht. Das war eine ganz genaue Kursvorgabe. Und ich wusste, wenn ich so genau von Gott den Eindruck kriege, dass ich etwas tun soll, dann muss ich das ganz genau tun. Und wenn ich es nicht tue, dann kann eine Patenthalse passieren. Dann kommt alles, läuft aus dem Ruder, was nicht soll, weil Gott hat eine Idee. Und Gott hat eine Idee, die ich nicht kenne. Ich kenne nur die Ausführung. Ein Beispiel aus der Bibel, das wir kennen und wo wir auch das Happy End kennen. Bei mir kennen wir das Happy End jetzt nicht. Weil Philippus, gehe an die staubige Straße zur Mittagszeit, lass dein Handy zu Hause. Nein, das hat er nicht gesagt, weil er ja kein Handy hatte. Aber Gott hat Philippus ganz exakt gesagt, wann und was er tun soll. Und Philippus hat das ganz exakt getan. Und hätte er das nicht getan, dann hätte er eine Patenthalse riskiert in seinem Leben. Das widerfahre uns nur nicht. Wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann lass uns ganz genau Kurs halten und das tun, was der Herr uns gesagt hat.
Du hast ja auch immer wieder Bibelschüler an Bord. Sind die denn solchen Herausforderungen dann gewachsen?
Ja, die meisten schon. Und wir mussten noch nie einen Bibelschüler nach Hause schicken. Aber die einzige Herausforderung, die man bei uns hat, ist, dass man Herausforderungen annimmt, die gestellt werden. Ich hatte tatsächlich eine Bibelschülerin, die war sehr zögerlich mit Herausforderungen annehmen. Und da hatte ich ein ernstes Gespräch, dass ich sie mal nach Hause schicken wollte. Also sie wollte das auch nicht und wir haben uns zusammengerauft. Das hat 2 Wochen gedauert und dann war das auch gut. Bibelschüler, die haben viele Herausforderungen, weil sie ein unbekanntes Gebiet betreten, wo sie keine Ahnung haben. Die Welt der Traditionssegler, wo vieles anders zugeht. Da darf man nicht einfach an Deck springen. Da läuft man leichtfüßig wie eine Katze über Deck. Da darf man nicht einfach eine Leine ohne Kommando loswerfen. Da muss man erstmal ein Kommando abwarten. Da darf man nicht einfach in Hyperaktivität ausbrechen und irgendwie da was tun, was man will. Da darf man nicht einfach an Land laufen. Da muss man Dinge beachten, die man dann zu Hause nicht beachtet. Und das ist Herausforderung. Und in diesem Herausforderung zu leben und später auch andere Crewmitglieder anzuleiten, wenn Bibelschüler dazu bereit sind, sind sie bei uns richtig und werden Abenteuer erleben. Abenteuer seemännischer Art, Abenteuer menschlicher Art und Abenteuer geistlicher Art, wenn es darum geht, Bibelarbeiten zu machen, ein Bibelgespräch zu moderieren mit Christen aus verschiedenen Freikirchen und Kirchen und Hintergründen und Frömmigkeitsstilen, wenn wir mit Nichtchristen reden, die uns möglicherweise unter den Tisch sabbeln könnten, weil die viel intellektueller sind als wir, viel gebildeter und sich mit irgendwelchen Spezialgebiet wie Evolution beschäftigt haben und wir vielleicht keine Antwort drauf haben. Wir erleben Abenteuer und Herausforderungen in allen Bereichen. Und Bibelschüler, die später darüber berichtet haben, über die Zeit an Bord, die werden das auch oft sagen, dass es das ist, was sie weitergebracht hat, die Herausforderung, die sie angenommen haben, und die sie im Team mit den anderen Crewmitgliedern und Kapitänen und Bordleitung und Gott bestehen konnten. Wenn Gott uns eine Herausforderung gibt, dann setzt er alles dran, dass wir die Herausforderung bestehen können. Unser Part ist, die Herausforderung anzunehmen, Gott gehorsam zu sein und dann Kurs aufnehmen. Und ein Schiff, was sich bewegt, das kann man lenken. Ein Schiff, was steht, ist schwer zu lenken.
Begegnest du in deiner Arbeit auch Gegenwind?
Gegenwind, ja. Wir haben viel Gegenwind. Besonders, wenn wir im Frühjahr losfahren wollen, wenn alle Buchungen gemacht sind, manche Wochen sind ausgebucht, das kann man auf unserer Homepage auch sehen, unter Termine sind die einzelnen Turns, wo man sich anmelden kann, ausgeschrieben und dahinter schreiben wir dann ausgebucht, wenn wir keine Kojen mehr frei haben. Dann gefällt dem Teufel das nicht und wir haben in jedem Jahr immer irgendwie Probleme mit der Technik, mit den Behörden, mit irgendwelchen Christen, mit dem Team. Ich könnte wahrscheinlich, wenn ich darüber nachdenken würde, noch mehr aufzählen. Wir haben dann immer irgendwelchen Gegenwind. Und wir haben auch Werkzeug, wie wir den Gegenwind begegnen. Und das hat mich ein Christ in Lübeck gelehrt, der gesagt hat, Martin, wir müssen geistlich sehen lernen. Wenn wir die Dinge geistlich sehen, dann können wir die geistlich beurteilen und können geistliche Entscheidungen treffen. Wenn wir also Gegenwind haben, dann soll uns das ins Gebet treiben. Dann sind wir genau an der Stelle, wo Gott uns haben will. Wenn wir viel beten, wenn wir viel Zeit mit ihm verbringen. Nicht Zeiten mit Hyperaktivismus oder blinden Aktivismus. Nicht, dass wir schnell viel reißen müssen, sondern dass wir zu Jesus gehen und fragen, wie komme ich hier heil aus der Nummer raus? Was ist deine Idee? Was ist dein Plan für diese Situation? Und ein anderes Werkzeug ist, dass wir uns im Team einig sind darüber, wir wollen Dinge geistlich beurteilen, wir wollen geistliche Entscheidungen, wir wollen im Gebet gemeinsam darum ringen, geistliche Entscheidungen zu treffen. Das sind unsere Werkzeuge gegen Gegenwind.
Wie kann man die Arbeit des Missionskutters Elida unterstützen oder wie kann man dich als Skipper, als Verantwortlichen auch in deinem Dienst unterstützen?
Ja, Alexander, danke, dass du mich das fragst. Ich brauche Unterstützung. Ich bin, wenn ich das jetzt im Radio zeigen könnte, so groß mit Hut. Also ich bin so eine kleine Nummer. Ich bin ein gescheiterter Handwerker. Ich habe keine theologische Ausbildung. Ich brauche an allen Enden Unterstützung. Wenn ein Handwerker, ein begnadeter Handwerker meine Arbeit sieht, die ich am Boot gemacht habe, dann wird er sagen, oh Martin, das ist hier aber sehr interessant gemacht. Das sagt schon alles. Und naja, ich brauche Menschen, die mich unterstützen. Und als allererstes frage ich immer Gott. Und wenn du irgendwo in Deutschland sitzt oder sonst wo auf der Welt und sagen musst, ich kann leider da nicht vor Ort kommen, bitte bete für mich. Bitte bete für mich, dass ich immer wieder den ersten Gedanken habe, was ich gegen Gegenwind tue. Bete, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, dass wir gehorsam sind, Gott gegenüber und ihm Vertrauen in allen Lagen. Das Gebet, das ist so wichtig. Und ich glaube, dass ein Gebet auch effizienter gemacht sein kann. Wenn wir uns aufmachen, unsere Bequemlichkeit überwinden und uns und der unsichtbaren Welt zeigen, uns ist das ein Preis wert, dass wir vor Gottes Thron kommen, in einer bestimmten Sache uns eins machen. Und da wird er uns alles geben, worum wir bitten. Das ist eine Verheißung aus der Bibel. Und ich glaube auch, dass viele Stoßgebete zu Gott, Gottes starken Arm bewegen, etwas zu tun. Und Gott kein großes Geschwalle braucht, sondern unser Herz, das sich mit seinem vereinigt. Dass wir, ich sage ganz gerne, wir kennen die Geschichte von Maria und Martha, im Maria-Jesus-zu-Füßen-liegen-Modus kommen. Da will Gott uns haben. Und wenn ganz viele Leute den Maria-Modus haben und bei Jesus zu Füßen liegen, ihm zuhören und mit ihm die Sachen besprechen, unsere Sachen besprechen, dann wird der Herr uns leiten. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Und wenn ein Glied zum Haupt eine Information gibt, dann wird die Entscheidung vom Haupt zu einem anderen Glied ganz anders ablaufen. Darum ist das wichtig, dass wir als weltweiter Körper Jesu füreinander beten. Und da könnt ihr mich in aller Weise unterstützen. So gut ihr könnt, so doll ihr könnt, so lange ihr könnt, bitte, bitte betet für mich. Und dann weiß ich, der Herr wird euch sagen, ob ihr da ein paar Talers rüberschieben sollt, ob er jemanden kennt, dem er irgendwie einen Flyer oder eine Information über unsere Homepage gibt, der dann kommt zum Arbeitseinsatz oder einer, der uns im Hafen mal einen Kuchen backt und uns und irgendwie unterstützt, Handwerker, die zu Arbeitseinsätzen kommen, die irgendwie was können. Wenn ihr mich ansprecht, dann weiß ich, Gott hat euch das Herz aufgemacht, weil er weiß, dass ich jetzt eine Reparatur habe, die genau eure Fähigkeiten braucht. Vielleicht wollt ihr euch halt anmelden im Sommer, weil Gott euch das im Gebet klar gemacht hat und mitfahren, dann weiß ich, Gott hat was mit uns vor. Entweder ist das für dich gut oder ist es für uns gut, für mich gut als Skipper, weil wir daran wachsen dürfen, weil wir füreinander da sind. Und ich weiß, dass jede Woche, die man an Bord ist, uns verändert, jeden verändert und meistens zum Positiven.
Ja, dann wünsche ich dir an dieser Stelle gottesreichen Segen. Und was wünschen sich Seeleute eigentlich untereinander? Was ist da so ein Friedensgruß oder so ein Wunsch, den man einander zuruft?
Alle seemännischen Sprüche, die sind nett gemeint. Mast und Schotbruch, sagt man. Aber wer schon mal einen Mastbruch mitgemacht hat, so wie wir vor ein paar Jahren, der möchte das nicht jeden Tag haben. Auch eine Handbreit Wasser unterm Kiel ist ein frommer Wunsch, aber meistens kommen wir auch frei, wenn wir im Schlick sitzen. So die geistlichen Wünsche sind immer noch das, wo echt die Wurst drin ist, die uns weiterbringen im Leben. Und darum liebe ich den Segen Shalom. Gott segne dich. Gehe mit Gott, Gott befohlen. Das finde ich immer noch viel besser als alle seemännischen Wünsche.
Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wie kann man sich über deine Arbeit informieren? Vielleicht für die Hörer, die jetzt Interesse bekommen haben, wo wir das Interesse jetzt geweckt haben durch dieses Interview, wie kann man dich am besten erreichen?
Ja, unsere PR-Maschinerie ist nicht sehr groß. Wir haben einen kleinen Flyer, den wir in manchen Gemeinden auslegen, in denen wir sind und die auch weitergegeben werden. Aber im Internet sind wir mit der Homepage ganz aktuell vertreten unter den Buchstaben missionskutter-elida.de. Da findet man aktuelle Sachen von uns. Wer mit uns verbunden bleiben möchte, der kann den Newsletter bestellen. Wir haben einen sporadischen Newsletter, den wir nach einem Missionseinsatz schreiben oder wenn der Gutachter an Bord war oder wenn es irgendwelche Dinge gibt, wo wir tätig waren, zum Beispiel die King's Fleet, das ist die jährliche Konferenz der Missionsschiffe in Europa. Wir treffen uns, auch die Amerikaner kommen aus North Carolina. Und man kann sich da anmelden im Newsletter und wir treffen uns auch einmal im Monat in der Region, um für die Elida zu beten. Ein Sonntagnachmittag von 17 bis 19 Uhr ist das. Und da kann man sich zum Gebets-Newsletter anmelden, dass wir uns im Gebet verbinden, wo wir sind. Ihr könnt dann zu Hause beten und wisst dann die aktuellsten Gebetsanliegen. Ja, so können wir in Verbindung bleiben. Das ist, glaube ich, der beste Weg.
Ja, Martin, vielen Dank für dieses Interview und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie gesagt, Gottes reichen Segen in deinem Dienst.
Ja, danke. Gott befohlen, bis wir uns mal wiedersehen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass Sie dabei waren. Die Sendung geht hiermit zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Schmidt. Es war mir ein Fest mit Ihnen als Hörerinnen und Hörer. Tschüss.
Mikros Dynamis. Eine kleine Kraft.